Jetzt herrliche Bäume und Pflanzen. Ah, da ist der erste Gedenkstein. Mal schauen, was draufsteht. Es kann ein Mensch im ganzen Lauf seiner Zeit in dieser Welt nichts fürnehmen, das ihm nützlicher und nötiger sei, als dieses, dass er sich recht lerne erkennen. Was er sei, woraus oder von wem, wozu er geschaffen worden und was seine Bestimmung sei. Oh, da ist noch jemand. Hallo.
Hallo. Hallo du, wo kommst du her? Wo gehst du hin?
Meinst du, wo ich gerade jetzt herkomme oder hingehe, oder meinst du die Frage in tieferem Sinn?
Vielleicht beides.
Okay, erstes ist einfach zu beantworten. Ich komme gerade aus Dresden, gehe auch wieder nach Dresden zurück. Bei zweiterem bin ich mir selbst nicht so sicher. Drum wandere ich hier so umher und suche mir Inspiration. Bisher bin ich meist den Wegen gefolgt, die mir Lehrer oder Eltern vorgegeben haben, aber irgendwie sind es nicht so wirklich meine eigenen Wege. Ja, von daher kann ich dir den zweiten Teil der Frage eigentlich nicht beantworten. Ich bin noch auf der Suche. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist ja offensichtlich schon ein bisschen länger auf dieser Welt. Hast du deinen Weg schon gefunden?
Naja, in gewisser Weise ging es mir gar nicht so viel anders als dir. Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, vielleicht 20, hatte ich auch das Gefühl, ich achtete zwar meine Eltern, aber so ganz im Innersten war irgendwas, was mir sagte, dass ich so ganz damit nicht glücklich bin. Und als ich dann auch so allmählich erfuhr, man liest ja Zeitung, so, dass die Welt sich vermutlich verändern wird und verändern muss, dass wir vor Dingen stehen, vor Problemen und Chancen, die wir irgendwie so nicht lösen können wie bisher, mir aber keiner sagen konnte, wie man das, ja, wie man das eigentlich machen soll, begann ich also dann selber zu suchen. Erst las ich einen Haufen Bücher und dann studierte ich Philosophie. Und ja, schließlich, als ich dann so allmählich einiges fand, so was so an Gedanken, an Erfahrungen aus der Menschheitsgeschichte oder an Missionen, mit denen übereinstimmte, was ich so im Innersten fühlte, dann beschloss ich einfach, okay, jetzt mache ich das einfach, suchte mir Freunde und fing halt an, ja, zu versuchen, ob man so auch wirklich leben und arbeiten kann.
Das klingt spannend. Meinst du mit die Probleme, die wir haben, Sachen wie der Klimawandel oder die Wirtschaftskrise, vielleicht auch die ganzen kranken Menschen, besonders psychisch kranken Menschen, die wir so haben? Und wie denkst du, könnte man anders leben und arbeiten, damit sich das verändert oder verbessert?
Ja, erst kam ich aus so einem Saal, da sagte schon jemand, es sind ja eigentlich auch Chancen. Da war so eine Vision, in 30 Jahren würde es auf der Welt keine Armut mehr geben. Also das ist ja so, die Menschen stehen immer so vor neuen Möglichkeiten. Und ich glaube, vor 30 Jahren gab es die Vision aber leider auch schon. Es würde in 30 Jahren keine Armut mehr geben. Und es ist leider so, dass in den letzten 2 Jahren die Armut eher wieder zunimmt. Und es gibt eben noch eine Schattenseite davon. Es ist so mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, und manche spricht dafür, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, so im Großen in diesen westlichen Ländern Wirtschaft und Politik organisiert sind, dass es ja in 100 Jahren noch viel mehr Armut geben wird. Also vermutlich gibt es dann viele Flächen, die überschwemmt sind, viel mehr Wüsten als heute und es wird sehr wenig Land geben, wo noch etwas wächst. Das heißt, momentan sieht es leider so aus, als ob nicht die Chancen sich verwirklichen, sondern die Risiken. Und auch diese Kluft zwischen Reich und Arm wächst leider eher, als dass sie abnimmt momentan. Und eine andere Seite, ja, die auch zum Nachdenken bringt, dass selbst hier in unseren so reichen Ländern, wo so alles da ist, Überfluss in allen Dingen, dass seltsamerweise immer mehr Menschen Angst haben und depressiv werden und psychische Störungen nennt man das so fachmännisch. Und trotz dieser Milliarden Ausgaben in unserer Medizin findet man scheinbar keine Lösung dafür. Und ja, deshalb denke ich, es ist sicher wichtig, wenn weiter so, was es so gibt seit ja, 150 Jahren Wissenschaft und Technik, das muss weiterentwickelt werden, wie Solartechnik und so weiter. Aber es reicht nicht aus. Wir müssen gucken, offenbar mit all der Wissenschaft und Technik machen wir immer weiter, aber wir lösen die Probleme nicht, sondern wir vergrößern sie eigentlich nur. Das heißt, die Ursachen müssen woanders liegen. Und ja, Deshalb meine ich, also wir müssen anfangen, diese Ursachen zu erforschen. Eher werden wir auch diese Dinge nicht lösen.
Mhm. Worin denkst du, könnten diese Ursachen liegen? Vielleicht ein Problem, dass gerade Wissenschaft und Technik auf den Menschen nicht als Ganzes betrachten oder nicht als Ganzes mit einbeziehen in ihre Ergebnisse?
Ja, also ich glaube, da liegst du gar nicht so falsch. Das Problem ist ein bisschen nur, dass in Wissenschaft und Technik und die ganzen Fachwissenschaften, Biologie, Chemie, Physik, die haben sehr viel Wissen angesammelt in den letzten 100, 200 Jahren, aber eben für das, was du sagtest, zu den Menschen als Ganzes, wer erforscht das? So Freud fing vor 100 Jahren mal an zu entdecken, dass offenbar Menschen tief drin etwas ist, er nennt das Unbewusstes, aber es gibt seitdem kaum Fortschritte, ehrlich gesagt, da keine wirklichen. Das heißt, nach wie vor wird diese Seite ja wenig fassbar gemacht und deshalb passiert momentan in der wirklichen Realität nicht mehr Harmonie zwischen Innen und Außen, zwischen Mensch und Natur, als es in den letzten Jahrzehnten war.
Aber denkst du, es ist so schwierig, weil alle Menschen haben doch gewisse Grundbedürfnisse oder Gefühle oder Emotionen gemeinsam, egal welche Kultur und auf welchem Ort der Welt sie leben?
Ja, das ist sicher so. Ich glaube auch. Aber, wie ich gerade schon sagte, das Problem ist, dass leider die wenigsten Menschen davon wissen, was sie eigentlich mit den anderen Menschen auf dieser Welt verbindet. Warum sie, ja, obwohl sie die einen Chinesen sind und die anderen Araber und die dritten Australier und Aborigines und die vierten Banker in Amerika, dass da doch sehr viel mehr Ähnlichkeiten sind, als äußerlich die Verschiedenheit ist. Das hat aber damit zu tun, dass sie so wenig davon wissen, dass wir, wie gesagt, bisher in unserer Wissenschaft immer diese Außenwelt erforschen. Aber die menschliche Innenwelt, wie gesagt, ist quasi unbekannt. Und weil das so ist, beschloss ich also, nachdem ich dann angefangen hatte, auch so zu leben, wie es meinem Innersten entsprach, dass es Sinn macht, auch zu erforschen. So, als ich mich mit mir selbst in Harmonie befand, einigermaßen machte ich es. Jetzt habe ich nämlich mir die Kraft und den Mut und fange an, das zu erforschen, was mir keiner erzählte, was der Mensch nur eigentlich ist. Und ich kam also dann darauf, so dass es bestimmte Dinge geht. Ich erkläre das gleich mal noch genauer. Wir machen jetzt mal einen wissenschaftlichen Trick hier.
Gerne.
Okay, schauen wir einfach hin. Gut, also. Wir fangen mal damit an. Also, wo ist denn das Teil? Den Laser? Den Pointer? Laserpointer, okay. Ne? Schau mal hier, du hast bestimmt im Biologieunterricht gelernt, dass es ja gar nicht so lange her ist. Also früher beschrieben die Menschen erstmal so die ganzen Pflanzen, die es gibt. Ne? Es gab da Bäume und Vögel, man fing an, so erstmal sich zu sortieren, die Arten zu unterscheiden. Später entdeckte man so, dass es so eine Evolution gibt mit Darwin, ne? Dass die Tiere so im Kampf ums Dasein ihrer Umwelt sich durchsetzen. Und aber erst vor circa, weiß gar nicht, 50, 60 Jahren entdeckte man, da gibt es noch ein drittes. Und erst das half zu verstehen, was da eigentlich vor sich ging. Das nannte man dann Genotyp oder DNA oder DNS. Und wenn man mal näher hinschaut, ist das seltsam. Also diese Biologie, die ist also ganz verschieden. Da haben wir so Schmetterlingsarten, wunderschöne grüne Bäume, ganz kleine, nicht sichtbare Bakterien, sowas Säugetiere, wie wir Menschen auch. Die leben in Umwelten. Und das Seltsame ist daran, das hast du bestimmt in der Schule noch gelernt, dass dieser Genotyp, das sind ganz wenige Dinge. Das sind 20 Aminosäuren und 4 Basenpaare. Und als mir das mal schlagartig bewusst wurde, dachte ich, ist seltsam. Diese ungeheure Vielfalt von biologischen Lebewesen. Und im Grunde, diese Genotyp, es sind sehr wenige chemische Verbindungen. Und dann überlegte ich, warum ist das so? Und dann wurde mir klar, das ist deshalb so, weil diese ganzen Lebewesen leben so in wechselnden Umwelten. Mal donnert es, mal scheint die Sonne. Oder ein Grashalm ist da ganz unschuldig auf der Wiese. Dann kommt ein Elefant angetrampelt und schon ist die Welt ganz anders. So, und es ist diese Chemie, die da im Hintergrund steht, weil chemische Verbindungen sind sozusagen evolutionär tiefer. Die Chemie war vor der Biologie, die sind stabiler. Und weil da das Leben kodiert ist, sorgt es dafür, dass der Baum immer wieder Baum wird, egal ob Sonne, Regen oder die Welt sich verändert. Also diese Chemie, diese stabilen energetischen Verbindungen sorgen dafür, dass die Bäume sich nur langsam evolutionär verändern und die Grashalme und die Affen. Und als mir das klar wurde, dachte ich, es spricht manches dafür, dass es bei den Menschen gar nicht so anders ist. Wir haben so ganz viele Kulturen. Ne? Wir haben so Buschmänner, die leben in Afrika. Wir haben Paris mit Künstlern, wir haben Amerika mit Bankern. Die Menschen leben so scheinbar so ganz verschieden. Ne? So auf den ersten Blick haben die wenig gemeinsam. Obwohl, wie du sagtest, auch mal gibt es da Gemeinsamkeiten. Aber die Kulturen, was die Menschen essen, wie sie lieben, was sie fühlen, wie sie denken, ist auf den ersten Blick ja fast ähnlich so der Unterschied zwischen Bakterien und Elefanten. Und auch die Menschen leben in Umwelten, die sich verändern, über Tag und Nacht und kalt und warm. Und so war die spannende Suche. Es muss auch bei den Menschen irgendwas geben in der Tiefe, was dafür sorgt, dass trotz dieser komplexen, wechselnden Phänomene im Außen, dass die Menschen in gewissen Kulturen trotzdem relativ stabil bleiben. Dass sie, wenn sie einmal als Kinder trainiert wurden, Pariser zu sein oder Amerikaner oder Aborigines, dann bleiben sie es meist ihr Leben lang. Und dann war die spannende Frage, was ist das? Also das war dann, wie gesagt, die Frage, was ist dann im Tiefsten eigentlich das, was uns zum Menschen macht? Und das war erstmal klar, es muss da vermutlich was geben. Und aus der Biologie war dann so der Schluss, vermutlich sind es auch ganz wenige Dinge. Wie es da wenige chemische Verbindungen sind, müssen es hier wenige Dinge sind, die vor der Kultur sind, also die quasi aus der Biologie kommen, so die dann sozusagen stabilisieren, dass Menschen dann ihr Leben lang das bleiben, was sie prägte. Und dann ging die Suche weiter, was könnte das sein? Und dann spricht vieles dafür. So in den letzten 10, 20 Jahren fing man an, in verschiedenen Wissenschaften zu entdecken. Man dachte also früher immer, Menschen sind vor allem das, was sie denken. Und jetzt kam raus, Menschen ist vor allem das, was sie fühlen. Und man hat also begonnen zu erforschen in verschiedenen Wissenschaften, dass Emotionen eigentlich das sind, was uns organisiert, was uns denken lässt, was uns krank oder gesund macht. Ne? Also Emotionen, ich zitiere mal so einen netten Satz, sind subjektiv erlebte, häufig auch sprachlich repräsentierte Bewertungen von inneren und äußeren Stimuli, die im ganzen Körper, besonders aber in Mimik und Gestik, ihren Ausdruck finden, mit physiologischen und endokrinologischen Aktivierungen einhergehen und häufig kognitiv kontrolliert Handlungen bereitstellen oder diese auslösen. Ja, das sparen wir uns. Noch ein zweiter Satz vielleicht von einem auch interessanten Menschen. Humberto Maturana ist ein Nobelpreisträger und Systemforscher. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Liebe und Spiel, die vergessenen Grundlagen des Menschseins. Und in diesem Buch fällt dieser Satz: In der Geschichte des Ursprungs der Menschheit gehen Emotionen der Sprache voraus. Kultur begann als Sprache, als die Form des Zusammenlebens in konsensuellen Koordinationen von Handlungen und Emotionen Teil der Lebensweise wurde. Es sind unsere Emotionen, die die Handlungsbereiche konstituieren, die wir in unseren verschiedenen Konversationen leben, in denen dann die Naturschätze, die Notwendigkeiten, Möglichkeiten, Technik und Wissenschaft und so weiter in Erscheinung treten. Ja, und das ähnlich findet man auch in anderen Wissenschaften wie der Konsumentenforschung. So, das heißt, es spricht viel dafür, dass also so Emotionen das sind, was uns eigentlich im Grunde organisiert. Und dann war die Frage, was sind dann diese wenigen Emotionen, die ähnlich wie diese wenigen chemischen Verbindungen dafür sorgen, dass Gesellschaften, Kulturen, so wenn sie einmal so sind, wie sie sind, relativ stabil bleiben, egal ob da nur Winter oder Sommer ist. So, und da taucht auf einmal so verschiedene Theorien auf. Das ist vielleicht zum Teil manchen Menschen, hast du vielleicht schon gelernt, in der Schule schon, ne? Die sogenannte Maslow'sche Bedürfnispyramide.
Ist viel bekannt.
Vielleicht vielen Menschen auch, selbst sage ich da viel dazu. Der Mensch, also es war so ein humanistischer Psychologe, der hat herausgefunden, dass die Menschen also eine Art Schicht von Bedürfnissystemen haben. Die elementaren wie Hunger und Durst, dann Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse nach Liebe und Anerkennung. Und dass danach, wenn diese erfüllt sind, kommt dann auch sowas wie Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach Sinn, nach Selbstverwirklichung, ne, dass die aufeinander aufbauen. Das hat so die westliche Psychologie erforscht. Und spannenderweise gibt es eine ganz andere Wissenschaft, und zwar kommt die aus Asien, in Indien, in China ist die schon Jahrtausende alt. Die haben etwas herausgefunden, das nennen die Chakras, Chakren. Und wenn man da näher hinschaut, ist das irgendwie ähnlich. Also die haben auch so bestimmte Schichten unterschieden, haben, das ist das Spannende daran, was man heute auch erlebt, so dass immer mehr Leute hier am Westen so chinesische Medizin betreiben oder Ayurveda, das hat damit zu tun, die sind irgendwie noch mehr zusammen, da ist Körper und Seele und Geist noch so, ne, mehr verbunden. Und deshalb haben die ihre Chakren auch nicht nur so als Bedürfnis gedacht, sondern gezeigt, so wie da Tatsache in unseren Drüsen, in der Schilddrüse, in Hypophyse, wie da so die Emotionen mit den körperlichen ja, Organen dafür Tatsache sorgen, dass wir so ganzheitlich sind, dass bestimmte Gefühle uns krank machen und andere Gefühle uns wieder gesund machen. Und das Interessante aber, wie gesagt, sie haben auch bestimmte Schichten unterschieden. Und wenn man die mal nebeneinander legt, das haben wir dann gemacht, Das sind ja so die westlichen, ne, Bedürfnisschichten und das sind so die Chakren. Dann kommt man darauf, dass die jetzt genau dasselbe aussagen, obwohl die völlig verschiedene Sprachen sprechen. Ne? So, wenn man das vergleicht, Wachstumsbedürfnis, Ausschöpfung des eigenen Potenzials, Transzendenzgefühl, Moral und Sinngefühl. Und hier heißt das Saharasha, Kronenchakra, Scheitelzentrum, Zirbeldrüse. Ne? Auf den ersten Blick was ganz anderes. Aber wenn man das mal so versucht, jetzt so zusammenzudenken, kommt also heraus, so, das hatte ich erst schon mal gezeigt, mal so, Kultur braucht immer Schlagworte, dass es so 7 grundlegende Emotionen gibt. Alles unsere physischen Emotionen, so wie Hunger und Durst, unsere sexuellen Emotionen, wie Lust, das kennt ihr da. Dann das ist unsere Machtemotionen, so Gefühl, stark zu sein oder schwach zu sein. Dann die Gefühle der Liebe, die Gefühle der Kommunikation, die Gefühle der Erkenntnis und die Sinngefühle. Und wir haben hier dann, weil man Begriff brauchten, die Begriffe kommen alle aus diesen Fachwissenschaften, da kann man aber nicht viel anfangen. Die hat Sachen Bedürfnisse und Chakren und whatever. Da haben wir aus der Philosophie ein Wort gefunden, Existenziale. Vielleicht sagt das manchen Menschen etwas. Es gibt in der Philosophie so 2 große Richtungen. Vielleicht kennst du das auch schon. Die einen reden immer über die Welt als Ganzes, so große Systeme, Systemtheorien, so, das sind dann die Strukturalisten. Und dann gibt es noch welche, die nennen sich Existenzialisten, sowas wie Nietzsche oder Sartre, bestimmt schon jemand gehört, die sagen, scheißegal, welches System da ist, ich bin im Innersten frei, ich kann die ganze Welt verändern, wenn ich an mich glaube. Und so diese 2 Ströme gibt es so in der Philosophiegeschichte, die passen scheinbar nicht zusammen. Die reden so von verschiedenen Dingen. Die einen sagen, die ganze Welt ist ein System, und der Mensch ist so ein kleines Würmchen darin, vom System bestimmt. Und die anderen sagen auf einmal, stimmt nicht. Wenn ich frei sein will, Sartre, dann kann ich frei sein und keiner kann mich dabei aufhalten. So, und deshalb ist dieser Begriff existenzial eigentlich sehr schön. Der sagt also, so, es sind also so Existenziale, die den Menschen in unserer Existenz organisieren und zugleich sind sie in uns. Wir existieren darin, wir fühlen sie, sie machen unsere Existenz aus. Man kann hier noch unterscheiden, ne? So, dann gibt dann so mehr so aus dem Tierreich stammende Emotionen wie Macht, Sextus, Physis, das ist so, die gab es schon so vor der Menschwerdung, so die etwas so, die erleiden wir, die müssen wir erfüllen, die organisieren uns einfach, ob wir wollen oder nicht, weil der Mensch muss sich ernähren, der muss sich fortpflanzen, der braucht Strukturen, Machtstrukturen, die gibt es halt auch schon im Tierreich, Hühnerhackordnung, kennt jeder, weil nur dann ist ein soziales System einigermaßen organisiert. Und es gibt dann noch so, aber feinere Dinge, die nennen wir jetzt mal Gefühle, wie Liebe, Sprache, Erkenntnis, denkt man erst, das ist nur so was Rationales, wo wer näher hinschaut, kennt das, so ein Aha-Gefühl, ne? So ein Gefühl, jetzt habe ich die Welt verstanden, das ist so was ganz ein befreiendes Gefühl oder so Kommunikation, ich verstehe den anderen, auch das ist ein Gefühl, wenn du dich hineinfühlst, ne? Du fühlst dich auf einmal, ja, du verstehst den anderen, das ist auch so was Befreiendes, ganz Sensibles, Weiches, Fühlendes und auch der Sinn, wenn man näher ist, so, auch so ein tiefes Bedürfnis, so nicht bloß für sich auf der Welt rumzuhopsen, sondern so mit dem großen Ganzen verbunden sein zu möchten. Wenn ich da eine Lösung finde, ob ich mich Christ nenne oder Moslem oder Philosoph, ist egal, dann bin ich da so viel mehr mit mir eins und fühle mich so, ja, viel wohler, ganzheitlicher, freier. So. Und sind das also so, wenn man es grob sagt, wie erst schon gezeigt, kommt man so auf diese 7 grundlegenden Gefühle. Und die findet man Tatsache in allen Kulturen der Menschheitsgeschichte. Nochmal im Groß. Also wenn ich hinschaue, ob die Aborigines in Australien, die Bushmänner oder was die Banker in Amerika oder die Kulturschaffenden in Paris, die alle leben in diesen Welten. Es gibt da nichts, was da nicht auftaucht. Nur ist es halt anders organisiert. Und das Spannende ist nur, wie organisiert sich das? Es ist dann eben so, wie es bei der Chemie so war, dass diese 20 Aminosäuren und 4 Basenpaare, die gibt es nicht so rein, die bilden dann lange Ketten, diese Chromosomen. Und so ist es dann auch mit uns Menschen. Diese Grundgefühle oder Existenziale bilden dann so lange Ketten. Das, was Freud damals schon erkannt. Und ne, die werden dann so, die bilden Komplexe, die sublimieren sich und frustrieren sich und dann kommt dann sowas bei raus. Ne? So, es gibt, die Kultur hat also dann Gesellschaft eben so eine unsichtbare Seite, das nannte ich erst diese Innenwelt, die wir bisher verdrängen. Das ist genau das, wie diese angeborenen Bedürfnisse, Gefühle, Existenziale, die jeder Mensch hat, der auf die Welt kommt, die werden dann von der Art seiner Eltern, seiner Wissenschaft, seiner Lehrer, werden die entweder unterdrückt, frustriert, sublimiert, neurotisiert, erzogen, zivilisiert. Es gibt also viele schöne Worte, die hat jeder schon mal irgendwo gehört. Aber das passiert eben damit, dass dann einige davon darf er leben, andere kann er nicht leben. Und das ist leider so, dass wir in einer Welt leben, die vor ca. 5000 Jahren begann, weil da gab es so große Gesellschaften, es begann so in Ägypten, die waren so sehr von Macht organisiert, wurde Militär erfunden und Zwang und Disziplin. Und das führt eben dazu, dass wir in einer Welt leben, die bestimmte Dinge davon, und zwar gerade die Gefühle, die verbinden, wie Sexualität, wie Liebe, wie Sinn, die wurden so stark unterdrückt in den Hintergrund gedrängt. Und andere wie Physis und Macht, verbunden mit Erkenntnis, macht eine bestimmte Art von Wissenschaft, die spielen eine ganz wichtige Rolle. Die werden also hervorgehoben, die werden gestärkt und die anderen werden also sehr stark verdrängt in unserer Welt. Und deshalb leben wir in einer Welt, die also sich ganz viel Mühe gibt, mit der Natur in Kontakt zu treten. Wir machen Solartechnik und bauen Öko-Autos, aber wir können nicht in Kontakt treten, weil wir das Gefühl nicht mehr finden, mit der Natur verbunden zu sein. Und deshalb nützt uns nichts, noch so viele Elektroautos zu bauen, weil wir werden immer mehr davon bauen und werden trotzdem diese Verbindung nicht finden. Wenn wir nicht eben auch das anfangen zu lösen, was da im Grund schiefgelaufen ist. Ja, damit bleibt man jetzt erstmal. Ja, war das so ein bisschen zu verstehen?
Ja, ziemlich viel Theorie, aber verständlich. Mich würde halt interessieren, wie man das im wirklichen Leben umändern kann. Wie muss ich leben, lieben, lernen, arbeiten oder wie kann ich es verändern, dass es alles harmonischer wird oder natürlicher wird und auch der Mensch in sich mehr Harmonie findet?
Ja, das ist eben das Schwierige, ne? Weil ich ja gezeigt habe, der Mensch ist so ein komplexes Wesen, hat so verschiedene Gefühle, die ineinander spielen, miteinander verbunden sind. Und jetzt reicht es halt nicht aus, nur das oder jenes zu ändern. Also ich kann mich ökologischer ernähren, aber wenn ich dann trotzdem frustriert zur Arbeit gehe und meine Untergebenen jeden Tag so stresse, dass die krank werden, dann macht das nur beschränkt Sinn, wenn ich jetzt auf einmal ökologisch mich ernähre, weil ich zerstöre weiter die Welt. Oder ich kann für meine Stressfreiheit meditieren und trotzdem mir jeden Tag irgendwie kiloweise Fleisch aus irgendwelchen Mastanlagen reinstopfen. Und insofern ist das also so, das ist halt schwierig. Wir sind so komplexe Wesen, dass wir suchen meist nach einer Lösung und das reicht meist nicht aus. Sondern man muss eigentlich die Gesamtheit der Umstände, die uns prägen, verändern.
Mhm. Okay. Wenn ich jetzt als Einzelner da stehe und gerne etwas verändern möchte, wie kann ich anfangen oder wo kann ich anfangen? Oder ist es nicht auch oft so, dass wenn man versucht, was zu verändern und dann im Umfeld keine Resonanz findet, man eher frustriert wieder abzieht?
Naja, ja. Es ist schon so. Als Einzelner ist man halt, wie wir das schon hatten, irgendwie eigentlich oft seiner Kultur ausgeliefert. Wir sind da geboren, unsere Eltern und unsere Lehrer prägen uns. Aber, das ist das Schöne daran, ich hatte erst diese Existenziale gezeigt und gesagt, es sind zwar sowohl die Strukturen, die uns prägen, da gibt es dann auch mal nette Systeme dafür. Für die Physis gibt es dann die Wirtschaft, der Sexus gibt es dann alles so die sexuellen Strukturen der Gesellschaft, für die Macht gibt es die Politik, für die Sprache die ganzen Medien, für den Sinn gibt es bisschen noch die Kirche und die Wissenschaft versucht sich so ein bisschen daran. Für die Erkenntnis gibt es nur die Wissenschaft. Also es gibt ja immer Strukturen, in denen wachsen wir aus, die prägen unsere Gefühle, Existenziale. Aber, ich sage, die sind das, was uns im Innersten ausmacht, was wir selber sind. Wo wir, wie die Existenzialisten sagten, auch frei sein können. Und deshalb ist es immer so gewesen, dass Kultur ist sowas, was Objektives, scheinbar was Starres. Aber sie lebt nur in uns selbst, sie lebt in unseren eigenen Gefühlen. Das ist die Chance. Die Einzelne kann sie verändern. Da gibt es schöne Beispiele, Jesus, Buddha, andere nette Menschen, die einfach den Mut hatten und sagten, ich will nicht mehr so, ich mache jetzt was anderes. Sind ja jetzt keine Jesus und Buddhas alle und werden es auch nicht werden, aber das sagt, wenn man wirklich an etwas anderes glaubt, auch so ein nettes Wort, glauben, vertraut und den Mut hat, so ja, den inneren Intuitionen nachzugehen, dann kommt auf einmal Kontakt zu anderen Dingen, zu anderen Menschen, zu anderen Welten und dann steht eine andere Welt.
Mhm. Und auf welche Art und Weise können sich diese Welten miteinander verbinden? Oder gibt es da eine spezielle Art und Weise, wie das vonstatten gehen muss?
Ja, das ist dann schon wieder so eine schwierige und auch spannende Frage, die so in den Kernpunkt trifft. Die ist ja bekannt, dass es so in den letzten Jahrzehnten schon mal so ein großes Experiment gab, in den sogenannten Realsozialismus, so diese Entfremdung des Kapitalismus von der Natur und von der inneren Gerechtigkeit zu überwinden. Und das Problem war, dass man einfach versuchte, das durch das Gegenteil zu lösen. Man machte einfach Kollektivismus. Und am Schluss kam raus, dass es auch nicht viel besser war. Und die wirklich weiterdenkenden Menschen, Karl Marx war eigentlich schon so einer, hat man aber nur so ein bisschen verflacht dann leider, wie man das oft tut in der Wissenschaft oder in der Philosophie, der meinte schon so, es braucht eine Synthese. Es geht nicht einfach zurück zu Kollektivismus und in diesem egozentrischen Selbst, dann können wir auch nicht stehen bleiben. Wir bräuchten so eine Art freies Verbundensein, das freie Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Und sowas bräuchte es eigentlich, so eine Integration dieser bisherigen großen Epochen der Menschheitsgeschichte.
Mhm. Kannst du mir nochmal die Merkmale sagen vom Kollektivismus und vom Kapitalismus und welche du wie miteinander verbinden würdest, damit eine integriertere Form daraus entsteht?
Du stellst ja Fragen.
Ja.
Na gut. Ja, wie gesagt, die Menschen ursprünglich, als sie so aus der Natur kamen, lebten ja bekannterweise in Stämmen. Das hat damit zu tun, sie konnten alleine gar nicht überleben. Nur zusammen waren sie in der Lage, irgendwo ja, den Dingen, Elementen standzuhalten. Und hatten auch jetzt viel zu wenig Kultur, Sprache, um sie als Einzelne abzugrenzen. Sie lebten halt in den Gewohnheitsmustern, den ihre Gruppe, ihr Stamm bereitstellte. Und also die Art, wie sie aßen, wie sie jagten, was sie in der Welt sahen, was sie nicht sahen, war also so gemeinschaftlich organisiert. Der Einzelne konnte alleine gar nicht überleben. Das hatte aus heutiger Perspektive sicher manche Vorteile. Die Menschen waren mit dem Meer noch mehr verbunden, konnten ihre Natur nicht so sehr zerstören. Aber hat eben die Nachteile, der Einzelne war also nur in diese Gruppe eingebunden. Er hatte gar keine Chance, so seine Individualität zu entwickeln. Und deshalb kam es geschichtlich nicht bloß da, wo dann oft leider in der Geschichte so die einen gewaltvolleren Stämme die anderen überfielen, vor allem diese Großgesellschaften, die späteren militärisch organisierten, die viele einfach Stämme dann auslöschten, wie wir es noch zuletzt in Amerika erlebten. Sondern immer auch dann, wenn so Einzelne die Chance hatten, herauszugehen aus so einem Stamm, dann nutzten sie das, weil der Mensch hat auch so ein Bedürfnis, so er selbst zu sein, ganz er selbst zu sein. Das ist bekannt ja noch, dieses Wort aus dem Mittelalter in Europa, auch Stadtluft macht frei. Also ich muss nicht einfach nur die Norm erfüllen, die um mich sind, sondern ich kann auch so suchen nach dem, was ich eigentlich bin. Aber das Problem ist, dass weil diese individuelle Gesellschaft aus diesem Stammesgesellschaft kam, ist dann noch ganz viel Angst, wieder da zurückzufallen. Ist ja so ein Schatten, der uns begleitet. Und das führt eben dazu, dass so eine riesige Angst ist, dieser modernen individuellen Gesellschaft so vor dem Gemeinschaftlichen. Das haben die so stark verdrängt, das haben die so stark abgespalten von den Verbindungen, wie ich schon zeigte, so diese Gefühle des Verbundenseins sind so mit Tabus belegt, mit Ängsten, dass uns das so verloren gegangen ist. Dass der Individualismus so groß geworden ist, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, so wirklich zuzuhören, in Verbindung zu sein. Und dass dieser Schatten, der auch alle unsere Strukturen durchzieht, unsere Wirtschaft, unsere Politik, unsere Wissenschaft, so die im Hintergrund, in dem nicht sichtbaren Feld, im so organisiert ist, dass der Einzelne um ihren Status kämpfen, um ihre Sicherheit, ja, dass wir damit also sozusagen mit dieser zweiten Einseitigkeit heute die Welt zerstören. Und deshalb kann es eben nicht so sein, so dass wir jetzt zurückkehren zu diesem Kollektivismus oder zu diesen Stammesgesellschaften, weil die helfen uns halt auch nicht mehr weiter. Die hatten weder Wissen noch Kreativität, aber die heutige Art des Fühlensdenkens ist da auch völlig ungenügend. Und deshalb kommt es für die Zukunft an, eben so das herauszunehmen oder zu integrieren in dieser, manche sagen eben zur integralen Perspektive, dass sowohl wir das Verbundensein wieder erlernen, in verschiedenen Ebenen, miteinander, mit sich selbst, mit der Natur, mit den eigenen Gefühlen, aber eben nicht um den Preis der Anpassung, so, sondern mit dem Mut, man selbst zu sein, weil sonst kommen wir gar nicht mal da heraus aus diesem Tausendfachen. Ja. Nur so kann eine Welt, denke ich, zukunftsfähiger werden.
Gut. Das heißt, ich muss als Einzelner bei mir schon mal damit anfangen, also meine Individualität entfalten, meine innere Freiheit finden und kombinieren mit liebevollem, wertvollem Fühlen, solidarischem Denken und Handeln. Wenn das die ganze Menschheit macht, hätten wir eine gute Chance auf eine positive Veränderung. Jetzt frage ich mich aber, wie willst du das in den Menschen verändern? Brauchst du nicht auch eine Veränderung in dem Bewusstsein von den Menschen? Oder wie kann man das überhaupt verändern?
Ja, hast du schön zusammengefasst. Und auch diese Fragen lassen sich gar nicht, ja, versuchst du mal zu beantworten. Klar, habe ich schon gesagt, jeder muss bei sich anfangen. Zugleich den Mut zu haben, er selbst zu sein, dem nachzugehen, was er vielleicht zu einer tieferen Ebene fühlt, jenseits dessen, was er so erlernt hat. Und so vielleicht diese Bedürfnisse, die er verdrängt hat, nach Liebe, nach Verbundenheit, wieder zu entdecken, wieder anders zu organisieren. Denn, wie gesagt, das sind ja nicht einfach Gedankenkonstrukte, sondern, wie ich dir erst erzählte, das sind ja alles so emotionale, tiefen Strukturen, die mit Ängsten und Visionen und Frustration, Sublimierung, wie Freud das schön nannte, durchzogen sind. Und dieser Übergang in so eine Welt, die also sowohl diese Gefühle der Verbundenheit wieder mehr lebt, aber auch so die Freiheit des Einzelnen vielleicht noch stärker entwickelt als heute, wo viele sich nur so sehr anpassen. Ja, das geht, denke ich, nur in dem Einzelnen anfangen, den Mut zu haben, die zu gestalten, aber diese dann wirklich dann wissen, viele haben so nicht die glücklichen Umstände, diese innere Kraft zu haben, sich das zu trauen. Deshalb sind die verantwortlich dafür, dass dann Räume entstehen, in denen andere, gerade Kinder, sozusagen das liebevolle Aufwachsen hat, mit etwas mehr Chance, ihre innere Stimme zu entdecken. Und das ist also diese Dialektik so. Es müssen einzelne Menschen anfangen, aber die dürfen nicht so viel an sich selbst denken, sondern vor allem versuchen, eben neue Räume zu gestalten. Und deshalb, wie gesagt, habe ich auch damals, als ich ausreichend Wissen hatte, beschlossen, ich lebe jetzt so, aber nicht nur für mich, sondern gerade auch für meine Kinder und die Kinder meiner Freunde, damit die von vornherein in einer vernünftigeren oder gefühlvolleren Welt aufwachsen.
Naja, klingt theoretisch ziemlich einfach. Wie habt ihr euch denn zusammengefunden? Weil solchen Menschen begegnet man ja nicht unbedingt auf der Straße. Und wie macht ihr das dort an eurem Ort? Wie setzt ihr das um?
Ja, ich denke, das Gute in der heutigen Welt ist, wie gesagt, es geht ja nicht darum, irgendwas zu verurteilen. So was die Menschheit in dieser Phase der modernen Welt mit Wissenschaft und Technik hervorgebracht hat, kann ja auch dazu dienen, uns selbst wiederzuentdecken, unsere Gefühle zu organisieren. Und so war es auch bei uns. Also als wir die Idee hatten, wir wollen jetzt eine andere Welt organisieren, dann haben wir einfach die Medien genutzt. Das war damals noch in Ostdeutschland. In allen Zeitungen Interviews gemacht, weil die Idee war in der Universität entstanden, da war es relativ einfach. So, haben wir einfach so mit den modernen Medien, heute aber noch das Internet, also gar nicht so schwierig, denke ich, die Menschen zu suchen erstmal, mit denen man genug Harmonie spürt, genug gemeinsame Idee, Identität, um zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt den Mut, wir haben ein bestimmtes Leben hinter uns, ab jetzt leben wir auf eine gewisse Weise anders. Ich denke, die kann man durchaus finden, ich glaube, das ist gar nicht so schwierig.
Und dann, wenn ich die gefunden habe, diese schon in sich selbst integrierten Menschen, die sich auch aktiv an so einem zukünftigen Lebensprojekt beteiligen wollen. Wie mache ich das dann weiter? Man braucht einen Ort, man braucht wahrscheinlich auch Geld. Wie habt ihr das gelöst?
Ja klar, wenn man so, ich denke, das Wichtigste ist wirklich so eben diese menschliche Energie, weil aus dem Inneren der Menschen wachsen letztendlich die Dinge. So, wenn man das aber glücklich gefunden hat, dass sich Menschen zusammengetan haben, so vielleicht nicht so viele am Anfang, vielleicht 7 bis 20, weil so viele, man muss sich erstmal ja kennenlernen, in der tiefen Ebene verstehen. Dann muss man natürlich auch ja, die anderen Ebenen organisieren. Braucht man Orte, braucht man Geld? Und dann muss man sich entscheiden, wo man leben will. Ich denke, das Gute ist ja, Probleme haben immer auch Chancen. Und wir leben ja heute in unserer modernen Welt und manche Probleme, eines auch diese demografische Krise, dass viele älter werden, so die Europäer immer weniger werden. Dadurch entstehen auch viele freie Räume. Die sind zwar meist im ländlichen Raum, und so muss man sich entscheiden. So, ich denke, man findet ohne Probleme irgendwo im ländlichen Raum größere Gebiete und Häuser, wo man sowas gründen könnte. Nur es ist aber nicht eines jeden Sache. Wir sind halt oft geprägt in der urbanen Kultur, in der Stadt. Und gerade so studierte Menschen kommen eher dann zur Erkenntnis, so, dass sie ihre Schüler auch begründen können, ne? Und treffen dann so eine Entscheidung und wollen aber nicht auf einem Dorf leben, sondern wollen eigentlich so in urbanen Räumen sowas gestalten. Das ist natürlich dann schwieriger. Ich habe ja gehört, wir... Ich spüre, du spürst, du willst auch sowas machen, du kommst ja nur aus Dresden. Und in Städten ist halt, da sind die Dinge teuer, da muss man halt irgendwie Glück haben, muss man dann seiner Intuition folgen, vielleicht findet man was, vielleicht trifft man Menschen, die genug Geld haben und einmal schenken. Das ist dann halt so die offene Frage, da muss man dieses Vertrauen haben. Uns ging das jedenfalls damals so. Wir hatten damals das Glück, dass der damalige Ministerpräsident von Sachsen, der hieß Bienenkopf, so das gut fand und uns dann so ein großes Gut schenkte auf so einem Dorf, was sogar noch einen Bahnhof hatte, also nicht weit von der Stadt war. Insofern.
Schön. Schöne Umstände. Und wie macht ihr das weiter? Ihr müsst euch ja weiter finanzieren. Ich denke, das war damals eine einmalige Sache. Zahlt jeder bei euch seine Miete oder und seine Nebenkosten? Habt ihr gemeinschaftliche Kosten? Wie geht ihr damit um, wenn was renoviert oder restauriert werden muss?
Ja klar, es wurde uns zwar irgendwie geschenkt, aber das war eine alte Immobilie, auch zum Teil verfallen. Mit 5 Millionen Sanierungsbedarf hat man das geschätzt damals. Aber zumindest war es ein großer freier Raum. Das war das Wichtigste eigentlich, ein großer freier Raum. So 70 Hektar und dann noch so ein Bienenkopf da drüber, der so uns sag mal, die Freiheit gab zu machen, was wir wollen. Und dass wir da als Sekte verschrien wurden. Ja, und dann war die Frage, ne, wie organisiert man so eine Welt, wo diese beiden Kulturen, die frühen Stammesgeschichten und die modernen freiheitlichen zusammenkommen? Und ganz am Anfang haben wir das so gelöst, wir haben also die Gebäude bekommen, die Flächen mussten wir kaufen, wir haben ja erstmal alles Geld zusammengeworfen. Wir haben wirklich so eine Art Kommune, so jeder brachte alles Geld, was er hatte, in einen Topf und damit konnten wir so die wichtigsten Dinge kaufen, Traktoren und was weiß ich und Bilder und Musik und Bibliothek, was wir alles wollten. Irgendwann wollte man ja keine Kommune mehr sein, also wir waren ja schon individuelle Menschen, haben die gemeinsame Kasse wieder aufgelöst, heute ist jeder für sein Geld wieder selbstverantwortlich. Aber so, wir haben da zumindest einen Teil davon bewahrt. Weil ich denke, es geht, wie gesagt, darum, ne, diese beiden Geschichten der Menschheit zusammenzubringen. Und ganz früher kannten die Menschen ja kein Geld in den elementaren Stammesgesellschaften. Sie hatten einfach, was sie hatten. Das legten sie zusammen, wenn es sinnvoll war. Und wenn nicht, hatte auch jeder seinen eigenen Haushalt. Ja, und dann aber in der folgenden Gesellschaft, die wir alle noch kennen, wo wir leben, wo du lebst, wo Geld eine ganz große Rolle spielt und wo alles sozusagen privatisiert ist, sogar die Lebensgrundlagen, sogar die Erde gehört einigen und andere haben da keinen Zugang darauf. Und deshalb versuchen alle so viel Geld wie möglich zu horten, weil Geld ist so das Versprechen nach Leben, was man sonst nicht mehr finden kann. Ja. Und deshalb versuchen wir jetzt also so eine Mitte zu finden. Jeder hat, wie gesagt, heute wieder sein Konto und ist verantwortlich für sein Einkommen und dafür, wie er leben will, wie viel Wohnraum er braucht, das kann er selbst entscheiden. So, dafür ist er verantwortlich für sich und seine Familie. Aber darüber hinaus gibt es in diesem Ort bewusst wieder das, was verloren gegangen ist, im viel Raum für Gemeinschaftliches. Gemeinsame Räume, Bibliothek und Sauna und Meditationsraum und Saal und Park und viele, viele Dinge, die man sonst einfach in der Stadt nicht hat, die man teuer kaufen muss, sind einfach da. Und damit das einfach da sein kann, bezahlt also jeder neben seiner Miete, die seiner Wohnraumgröße entspricht, noch so eine Art Gemeinschaftsbeitrag, Vereinsbeitrag heißt das, der eben dafür da ist, das zu erhalten. Und neben dem Geld, was nur eine Rolle spielt, ist auch wichtig, dass jeder also auch was dafür tut. Also jeder, der da lebt, ist auch so ja, aufgerufen, so einfach eine gewisse Art von Tätigkeit, Arbeitsleistung, nennt man das heutzutage, einzubringen, damit das so erhalten ist und weiter sich entwickelt. Ja, wie gesagt, so diese Mitte versuchen wir da zu finden zwischen Individualität und Gemeinschaftlichkeit.
Und die Leute, arbeiten die auch bei euch und verdienen die sich ihr Geld in eurer Gemeinschaft oder arbeiten die auch außerhalb?
Ja, ist wie gesagt gar nicht so einfach, weil wir denken immer, ich verstehe deine Fragen nicht, die Fragen kommen immer aus der heutigen Welt, so wie wir denken, so fragen wir. Und so eine andere Welt, die wie gesagt neben dem heutigen, das davor gewesen integriert, die lässt sich oft gar nicht fassen mit den Worten, die wir haben. Also auch um diese Frage zu beantworten, muss ich da ein Stück weiter ausholen. Wie gesagt, früher nutzten die Menschen ja einfach das, was sie hatten. Sie lebten in einer bestimmten Naturumwelt und hatten nur das, was direkt, also lebten von dem, was sie umgab, aßen das, was da wuchs. So, und was da nicht wuchs, konnten sie halt nicht essen. Das gab es nicht in ihrer Welt. Und das, was sie hatten und was sie verarbeiteten, konnten sie auch wieder der Natur zurückgeben. Das war es weder Dinge, die der Natur schadeten, es wurde einfach wieder reintegriert. Es waren Kreisläufe, die sich selbst organisierten. Und später dann wurde die Geldwirtschaft erfunden, wurde immer mehr gehandelt und Arbeitsteilung, die auch ihre Vorteile hat. So kann jeder seine Talente entwickeln, kann man Dinge produzieren, wo man spezielles Wissen braucht. Aber eben, was eben daraus folgt, in der heutigen Übertreibung, dass also manche Dinge einfach unnützerweise, wie das Äpfel aus Neuseeland, man muss nicht Äpfel so weit schiffen oder Kartoffeln, was weiß immer. Also wird um die ganze Welt gekarrt und das ist, was unsere Welt kaputt macht. Das kostet also so viel Energie und ja, CO2 und wie man das nennt, dass dann also wie die Atmosphäre oder sag mal, wie es Hans-Peter Dürr mal so schön sagte, es geht gar nicht um CO2 oder um Dinge, es geht eigentlich um Energie. Wir sagen mal, pumpen so viel Energie in diese Atmosphäre, so bestimmte Einförmige, die alle Strukturen zerstört, die Komplexität der Welt sozusagen so ja in Entropie bringt. Und die Phänomene, ob das Sterben der Arten oder der Klimawandel sind dann nur die Folgen davon, dass wir einfach so zu viel Energie brauchen, um unsere eigene Existenz zu organisieren. Ja, und deshalb haben wir gesagt, das muss aufhören, das ist Blödsinn. Wir machen also das, was man lieber selber machen sollte, vor Ort selber, bauen unsere Nahrungsmittel selbst an, nutzen Teil die Baustoffe, die da sind, den Lehm, das Holz. Bei uns leben ja, Ärzte, also Gesundheit versuchen wir auch uns selbst gesund zu halten. Aber wir wollen es nicht, wie gesagt, zurück zur Natur, sondern wir nutzen auch Autos und Computer und Telefone und haben also durchaus auch Teil an dieser globalen Arbeitsteilung. Und diese Integration dieser beiden, der lokalen Wirtschaft und dieser globalen Arbeitsteilung, ist eigentlich sozusagen das, was wir organisieren, wo jeder dann auf seine Weise teilnimmt. Manche arbeiten ein bisschen draußen, manche ein bisschen drin, manche ganz draußen, manche ganz drin, manche gar nicht und da ziehen lieber Kinder. Also das ist aber ganz anders organisiert, als es unseren Begriffen entspricht.
Okay. Und was denkst du so zum heutigen Thema Grundeinkommen oder gibt es sowas bei euch auch? Habt ihr eine Absicherung für alle die vielleicht nicht arbeiten können oder arbeiten, gerne arbeiten würden?
Naja, ja, wie schon gesagt, wir brauchen, Natürlich einerseits Geld, wenn wir Autos oder Telefone oder Computer benutzen, aber wir wollen eben den Schatten dieses Geldes nicht miterkaufen, der dafür sorgt heute, dass wir, obwohl wir heute schon so einen Überfluss haben, heute braucht auf der Welt auch keiner mehr hungern, es ist von allem viel zu viel da eigentlich. Also es wäre kein Problem, alle mit ausreichend nicht bloß Nahrungsmitteln, sondern auch Kulturgütern zu versorgen. Aber durch die Art, wie es organisiert ist, ne, dass sozusagen es vor allem in Händen einer bestimmten Schicht, die gar nicht so groß ist, so 3-5%, sehr viel Kapital hängt und festgehalten wird, erzeugen die letztendlich über ihren Einfluss auf Politik und andere Strukturen, auf Wirtschaft, so eine Art Zwang, dass alle, die das Geld nicht haben, gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Immer noch leider, wie das mal Karl Marx sagte. Und das erzeugt so eine Art Stress, so Angst. So man muss zu den Arbeitsämtern gehen, man muss 12 Stunden arbeiten zum Teil, sonst kann man gar nicht arbeiten. Also man ist oft verwoben als Einzelner, wenn man zu wenig Solidarität um sich hat, in eine Struktur, in ein Zwangssystem in gewisser Weise, wo Arbeit auch keinen Spaß macht, wo Menschen eben psychisch krank werden, leider immer mehr. Und deshalb haben wir gesagt, das wollen wir nicht machen. Wir wollen also unsere Arbeit anders organisieren. Die Arbeit soll Spaß machen, die soll sinnvoll sein. Und haben also das, was du sagtest, was man halt Grundeinkommen nennt, schon damals vor 15 Jahren in gewisser Weise eingeführt. Wir haben gesagt, so, da viel zu viel produziert wird, brauchen wir nicht noch mehr Autos produzieren und nicht noch mehr Dinge, sondern wir machen eher das, was zu wenig da ist. Wir kümmern uns vor allem um Wissenschaft und Forschung und die kann man eh nicht so organisieren. Und da haben wir dafür gesorgt, dass jeder Mensch, der da bei uns lebt, durch den Schutzraum, den diese große freie Gut hat, durch einen Verein organisiert, mit bisschen noch mit diesem Bienenkopf da drüber, so, dass es möglich war, dass jeder daran wirklich das tut, was er tun will. So viel arbeitet, wie er arbeiten will und das arbeitet, was er arbeiten will. Und insofern haben wir, wie gesagt, ja, so eine Art Grundeinkommen immer schon realisiert. Aber ich würde es eben nicht, wie es heute viele suchen, so ein absolutes Grundeinkommen nennen, sondern mehr so ein tätiges. Weil ich denke, das ist auch so eine Abstraktion der heutigen Welt. So, es bringt nichts, wenn man Menschen, die irgendwo alleine, vereinsamt, gestresst in irgendwelchen Städten rumsitzen, wenn man denen das einfach, wenn man die mit Geld überschüttet, die werden dann weiter vorm Fernseher sitzen und zu viel Bier trinken, sondern es braucht als Ergänzung eben so eine Art, ja, sozialen Raum, wo der Mensch die Chance hat, auch tätig zu sein. Und der Mensch möchte auch was tun, er braucht Tätigkeit und dann fühlt er sich glücklich und sinnvoll und gebraucht. Also deshalb nennen wir das irgendwie tätiges Grundeinkommen. Also man braucht A, so eine mehr Gerechtigkeit, dass jeder Mensch das zum Leben hat, weil es ist davon genug da, aber das reicht nicht aus. Er braucht auch soziale Räume, in denen er das, in denen auch er das tun kann mit seiner Zeit. So, das gehört eigentlich zusammen. Und das wird leider heute oft noch vergessen.
Ja, klingt sehr sinnvoll. Ja, Sachen, die auch zum sinnlosen Leben gehören oder apropos sinnloses Leben, besteht nicht die größte Sehnsucht und der größte Sinn des Lebens da drin zu lieben oder geliebt zu werden, weil ich denke, Liebe ist eine der größten Kräfte, die dem Menschen so innewohnt. Mir fällt da ein Zitat ein aus einem Buch, Der Mensch im Kosmos, Talat de Chardin. Wir beherrschen bereits die Kraft des Windes, des Meeres und der Sonne. Doch an dem Tag, an dem der Mensch die Energie der Liebe zu beherrschen weiß, wird diese so mächtig sein wie die Entdeckung des Feuers oder so wichtig sein. Wie siehst du das? Habt ihr Platz für Liebe in eurer Gemeinschaft?
Ja, da triffst du wirklich einen zentralen Punkt. Nicht nur für das Leben der einzelnen Menschen, sondern auch so einer Gemeinschaft. Auch wenn es dafür oft keine richtige, wie habe ich schon gesagt, Worte in der heutigen Sprache gibt, weil unsere Sprache ist immer noch geprägt von der vergangenen Welt. Also schon das Begriff Gemeinschaft. Das Wort meint Gemeinschaft ist schwierig, weil es hat so etwas Gemeines und darum geht es, wie gesagt, nicht. Es geht einem um Freiheit und Verbundenheit. Aber eben um dieses Verhältnis zu fassen, ist Liebe eigentlich ein wunderschönes Wort, weil dieses Wort Liebe suggeriert so ganz intuitiv sowohl verbunden sein als auch Achtung des Einzelnen. So, Liebe ist nichts so Gleichmachendes, sondern Liebe hat so den Klang, die Schwingung, die Energie, so das für den anderen Dasein und den anderen seiner Besonderheit, in seiner Soheit, in seiner Einzigartigkeit achten. Aber in Verbindung mit ihm, ne? Nicht gegen ihn, nicht ohne ihn, sondern so das richtige Verhältnis zu finden füreinander. Ja, und deshalb denke ich, ist das so eine Art, ja, Zauberwort, was heute leider in der heutigen Welt so ein bisschen aufgespalten ist. Wir leben einerseits in einer Welt, in der wir Religionen haben, die sagen, Gott ist die Liebe. So, und dann leben wir in einer Welt, in der wir Wirtschaft und Wissenschaft und Politik haben, da spielt das überhaupt keine Rolle, obwohl Gott die Liebe ist. Und dann ist Liebe noch so was Privates. Da gibt es so kleine Wohnungen und Kleinfamilien, da ist die Liebe dann eingesperrt. Da darf man Liebe leben. Und in der ganzen realen Welt spielt die leider keine große Rolle. Taucht gar nicht auf als Wort. Sie taucht nur ganz oben auf, Gott ist die Liebe, und dann wieder ganz klein. Und ja, das Schwierige also, dass wir in einer Welt leben, die dieses stärkste Gefühl, was wahrscheinlich den Menschen auch zum Menschen machte, also aus dem Tierreich kam, so hat sich so dieses Gefühl, was zwischen Mutter und Kind entstanden ist, bei den Säugetieren schon Mutter-Kind-Verhältnis, wo die Mutter sozusagen erstmals ein Wesen, ein anderes Wesen, was nicht sie selbst ist, so mit Mitgefühl betrachtet, für es da ist. Es hat sich in der Menschwerdung ausgeweitet, dass auch Männer liebesfähig wurden. Und diese ersten Stämme unterscheiden sich von Affenhorden dadurch, dass sie nicht nur durch Macht organisiert sind, sondern dass da sozusagen dieses Prinzip Liebe da ist, dass man sich achtet in seiner Besonderheit, in seiner Verschiedenheit. Und ja, und deshalb ist eigentlich so auf der tiefsten Ebene das Problem der heutigen Welt, dass wir in einer Welt leben, die diese ursprüngliche Liebesfähigkeit, die den Menschen eins zum Menschen machte, eben nicht fördert, nicht stärkt, wie das schöne Zitat sagt, wie es sein könnte, sondern die es eigentlich unterdrückt. Dass man also in der Kindheit eben oft heute, wie das so ist, vielleicht eine Mutter hat, wenn man Glück hat, und einen Vater, wo man ein bisschen Liebe bekommt, aber in den sonstigen Sphären, wo man aufwächst, spielt Liebe quasi wenig Rolle. Man hat wenig andere Menschen um sich, wenige Tanten, Onkels, Freunde, so, indem man erstmal von Grunde her geschätzt ist, angenommen ist, gedrückt wird, gestreichelt wird. Und dieses Defizit, ganz im Innersten, schleppen wir unser ganzes Leben mit uns herum und suchen also im späteren Leben immer danach, anerkannt zu werden. Und wenn man das nicht bekommen hat, sucht man Ersatz, große Autos, große Reisen, um irgendwo wenigstens so Anerkennung zu erkaufen. Ja, und so ist es also so, dass wir alle letztendlich voneinander erwarten, endlich Liebe zu bekommen, aber sie nicht geben können, weil wir eigentlich immer noch diese Lücke in uns haben, so aus der Kindheit. Und so leben wir also in dieser Welt, in der wir ständig enttäuscht werden, weil wir das, was wir erwarten, selbst nicht geben können.
Aber ist das nicht generell ein Problem von uns Menschen, dass wir mehr erwarten, als wir selber zu geben bereit sind? Und ja, dass die Veränderung eigentlich in jedem Einzelnen von uns erstmal beginnen muss, bevor man überhaupt andere Menschen lieben kann, dass man sich erstmal selber lieben muss oder sollte. Weil ich denke, bevor ich selber mich nicht so annehmen kann, wie ich bin, wie sollen es dann andere tun und wie soll ich dann Liebe weitergeben?
Ja, klar, es ist so, da ist dann, wo die Katze sich in den Schwanz beißt, aber wie schon gesagt, der Mensch ist ja nicht bloß den Strukturen ausgeliefert, hatte ich erst gezeigt, du erinnerst dich mit den Existenzialen, sondern so, wir sind eben, weil wir diese ganzen Ebenen haben, auch die Ebene der Erkenntnis, der Kultur, fähig, dann als Erwachsene unsere Defizite zu erkennen. Und wenn ich dann wirklich so mit Verantwortung, mit Mut erkenne, ich habe ein ganz großes Liebesdefizit, dann kann ich mich entscheiden, so nicht mehr so wie so ein Barbar durch die Welt zu rennen und mit vielen Dingen mich zuzustopfen und Ersatz zu suchen, sondern ich kann entscheiden, ich mache jetzt Schluss damit, ich steige da aus, sondern ich fange jetzt an, als Mensch zu leben. Und als Mensch ist ja das Wichtigste die Liebe. Es gibt so ein schönes Satz von Meister Eckhart, so ein Mystiker, vielleicht kennst du den. Mhm. Das Wichtigste immer der Mensch, der dir gegenübersteht. Das Wichtigste immer der jetzige Augenblick und das Wichtigste ist immer die Liebe. Ja, ich kann also dann einfach anfangen, so jetzt nicht die Wunden weiterzugeben, sondern in jedem Moment versuchen, fähig zu sein, das zu tun, um was es eigentlich geht, so die Wünsche des anderen zu erkennen, ihn zu verstehen und das zu tun, was er dann vielleicht eigentlich braucht. Und dabei merken, dass ich dann selber da kein Loch habe, sondern ich erfahre auf einmal, das ist das Mystische daran, je mehr Liebe ich gebe, desto mehr kommt auch da wieder nach, desto mehr erfahre ich, desto mehr bekomme ich. Aber das muss man erstmal irgendwo erlebt haben. Und man kann dann nur durch, indem man einfach anfängt, diese Widersprüche ja, hindurchzugehen, sich hindurchzulieben. Dann spürt man das.
Okay, das erfordert wohl viel Mut und auch wenig Angst, um sich dadurch hindurch zu lieben. Man muss sich wahrscheinlich auch immer wieder bewusst machen, wo man damit hin will. Ja, Liebe ist wohl ein ziemlich großes und facettenreiches Thema und du hast vorhin schon mal so ganz nebenbei die erotische Liebe erwähnt. Wie verhält sich denn mit der Erotik in eurer Gemeinschaft? Das ist ja oft etwas, was so in privat und intimen Bereichen abläuft oder alleine im Zimmer. Ich denke, in so einer Gemeinschaft ist es nicht so ganz einfach. Und gibt es da nicht auch manchmal Probleme oder Schwierigkeiten, weil sich da die Sachen verändern oder die Situationen verändern oder auch die Erotik oder die Liebe zwischen den Menschen verändert, sei es von innen oder von außen?
Ja, das ist gar kein so einfaches Thema, aber ein spannendes Thema, weil es so ist vielleicht so intuitiv, wenn man das Wort Liebe sagt, meint man ja immer nicht bloß die geistige Liebe, nicht Gottes Liebe, sondern bei uns ist Liebe immer, das ist das Schwierige und das Schöne in der deutschen Sprache, ist Liebe immer beides. Es hat so was Erotisches und es hat so was Geistiges. Und das ist kein Zufall. Weil, ich hatte schon kurz gesagt, so die Menschwerdung ist A verbunden gewesen, dass diese Liebe das Geistige, das Mitgefühl sich stärkte, aber ist auch damit verbunden gewesen, sozusagen, dass die Sexualität eine andere Funktion bekam. Also im Tierreich war es ja so, ne, da sind die Frauen nur teilweise erfängnisbereit, Sexualität findet nur manchmal statt. Und im Übergang zum Menschen war es so, dass Sexualität neben der Fortpflanzung eine Kommunikationsfunktion bekam. Das war also ein Prinzip des Austauschs, der Kommunikation, etwas sich ganzheitlich zu erkennen, wie es auch in der Bibel steht. Sie erkannten einander als ganze Wesen. Und diese Verbindung, sozusagen, dass da Liebe in diesem mitgefühlsgeistigen Sinne und Liebe in diesem erotischen Sinne so beide sich veränderten. Das gab so diesen Impuls, dass da Menschen auf einmal sich so als andere Wesen erfuhren, erkannten. Und deshalb ist es für die Zukunft, denke ich, wichtig, dass wir diese beiden Dinge wieder befreien aus dem, wo sie durch die letzten Jahrhunderte eingesperrt sind. Also das Geistige in der Kirche und das Erotische in den Kleinfamilien. So, dass wir da irgendwie wieder versuchen, vernünftige Lösungen zu finden. Weil, wenn ich mir die Geschichte anschaue, war es ja so, die Menschen lebten die längste Zeit der Geschichte, die wir kennen, in diesen kleinen Gemeinschaften. Und da gab es die Kleinfamilie nicht. So, da gab es etwas, ja, unsere heutige Sprache ist da falsch, heute spricht man von Polygamie, aber es ging da gar nicht darum. So, da lebten halt die Brüder der einen Stammes mit den Schwestern eines anderen Stammes und es ging gar nicht primär um Sexualität, sondern es war so eine Art kollektives Austauschsystem von Energie, von Leistungen. So, es war völlig klar, so, es ging darum, miteinander da zu sein, sich zu stärken, seine Lebensenergie zu stärken, sich des Lebens zu freuen. So, und dann kam eine Welt, die wir kennen, in der Liebe so eben ganz anders organisiert ist. So, Liebe ist auf einmal Teil einer Ehe, so gewollt lebenslang. Und das Problem, was da auftritt, ist uns sicher heute auch bekannt. Die wenigsten Ehen sind heute lebenslang. Viele werden geschieden. Heutzutage heiraten wir oft dann 10-mal hintereinander. Zumindest bei Prominenten wird das immer üblicher. Die haben ja eine gewisse Vorbildfunktion. Und es gibt da noch eine ganz andere Schattenseite, wenn ich näher hinschaue, so was wie Prostitution. Hat in Deutschland einen Umsatz von 14 Milliarden pro Jahr, so viel wie die gesamten Hotels. So, was man Pornografie nennt, im Internet hat einen Umsatz, der ist größer als der Umsatz von Google, eBay und Microsoft zusammen. Das heißt, es findet im Schatten etwas statt auf dieser Ebene, was, ja, was einfach verdrängt ist aufgrund der Kultur, in der wir leben, die das so auseinandergenommen hat. Und deshalb wird es also irgendwo darum gehen, wieder ja, Formen zu finden, die jetzt weder so gruppenmäßig organisiert sind, aber auch diese Vereinzelung, diese Isolation, dieser Kraft, dieser Liebe in Kleinfamilien irgendwie wieder aufheben.
Na, die Zahlen klingen ja ganz schön erschreckend. Vor allen Dingen finden in diesen Formen wohl die Menschen weder Liebe noch Erotik. Aber welche Formen wären denn sinnvoll oder welche Formen könnte man sich denn vorstellen für die Zukunft?
Ja.
Habt ihr andere Formen gefunden?
Ja, das ist, wie gesagt, ein schwieriges Thema mit vielen Tabus und Ängsten belegt. Und wir haben angefangen, so einfach ja, den Gefühlen zu folgen. Und das ergibt dann Dinge, die auch heute gar nicht mehr so ungewöhnlich sind. Wenn man mal in die Wissenschaft, in die Forschung schaut oder auch die Realität, sieht man, da gibt es so Stichworte wie Patchwork-Familien oder Netzwerk-Familien. Man fängt an zu sehen, dass Menschen Phasen ihres Lebens, Tatsache in Liebe mit einem Menschen ganz stark verbunden sind, aber das oft nicht mehr das Leben lang dauert, sondern dann hat man sich entwickelt, der eine entwickelt sich da lang, der andere da lang, man liebt auf einmal einen anderen Menschen und ist aber Quatsch, dann auf einmal zu sagen, ich liebe dich jetzt nicht mehr so, du bist jetzt mein Feind, dich will ich nie wieder sehen, gerade wenn man zusammen Kinder hat, ist das schade, dann fehlt denen der Liebesraum, sondern es macht dann Sinn, einfach trotzdem verbunden zu bleiben und zu erkennen, so mit welchen Menschen meines Lebens ist das Sache auf vielen Ebenen eine Resonanz. Und wie organisiere ich die? Das kann eben dann sowas sein, dass so eine Netzwerkfamilie, was dann vielleicht so aus heutiger Sicht so 3-4 Kleinfamilien umfasst, ne, dass die einfach ganz anders zusammenhält, weil da viele Kinder sind. Und ob man dann seine Erotik mit einem Menschen lebt, dann mit zwei oder mit dreien, das muss dann jeder selbst entscheiden, wie das individuell stimmig ist. Ne? So, das ist einfach eine Entscheidung, die Tatsache vom Individuum geprägt ist und nicht von irgendwelchen Normen, die im Außen sind.
Mhm. Klingt ganz schön anders als das, was man bisher so als normal empfindet oder gelebt hat. Aber die Idee, die positiven Aspekte aus den vorangegangenen Epochen miteinander zu verbinden, sowohl in wirtschaftlicher oder sozialer Hinsicht, vielleicht auch in erotischer Hinsicht, klingt ziemlich vernünftig. Da könnte sich wohl einiges für die Zukunft rauslösen an Lösungsvorschlägen. Also ich habe Lust, mich auf solch einen integrierten Weg des Lebens zu begeben, aber ich frage mich noch immer, was ich jetzt als einfache Studentin oder Anfängerin dafür tun kann.
Ja, na klar, das stimmt. Aber wenn du gerade studierst und Universitäten, wir leben in der heutigen Welt, so die nicht mehr durch die, wie vergangene Jahrhunderte, durch Mystik, durch Kirche legitimiert ist, sondern die Wissenschaft, sagt hier ist die moderne Kirche. Was die Wissenschaft nicht legitimiert, traut sich die Politik nicht zu realisieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir so eine Art neue Wissenschaft bekommen, in der gerade die Liebe eine ganz große Rolle spielt. Vielleicht hast du ja Lust, so deinem weiteren Studium und Forschen mitzuhelfen, so eine Wissenschaft der Liebe zu entwickeln. Weil ich habe da gerade angefangen mit Freunden, weil wir gesagt haben, das ist, was wo die größte Kluft ist. Wir haben eine Wissenschaft, die die Welt legitimiert, und wir haben das so im Innersten, diese Sehnsucht nach Liebe, die unerfüllt bleibt, und dazwischen gibt es nichts. Und deshalb haben wir gesagt, das Wichtigste, was es braucht, ist, dass die Brücke wieder entsteht. Dass so eine Art Wissenschaften der Liebe entsteht, dass Wissenschaft seine Kraft einsetzt, seine Erkenntnisfähigkeit, seine Symbolik, seine Kultur, auch um effektivere Autos zu bauen, auch um Solartechnik zu entwickeln, aber vor allem, um diese Kluft wieder zu schließen. Und sind dabei, ein Netzwerk zu bilden, ein Forschungsprojekt, aber nicht nur ein Kopf, sondern auch ein Edutainment-Projekt, wo Menschen das erleben können, wo Menschen erfahren können, was Liebe alles, in welchen Dimensionen sie eine Rolle spielt. So, und wenn du magst, kannst du da gerne mitmachen.
Gerne.
So, das sind so viele Bereiche. Das hat was mit Gesundheit zu tun, mit Soziologie, mit Management, mit Ökologie, mit Weltethik. So, da spielt überall die Liebe eine ganz zentrale Rolle, aber die ist überall so in verschiedenen Worten eingesperrt. Man findet gar nicht, dass es um dieselbe Kraft geht.
Tolle Sache.
Tolle Sache.
Liebesexperte.
Okay, gut,
okay. Das machen
wir uns jetzt.
Ja. War ein sehr glücklicher Zufall, dich hier getroffen zu haben. Ich habe viele Ideen und Gedanken mitgenommen. Vielleicht auch, wie es mit meinem Leben sinnvoller weitergehen könnte. Aber jetzt gehe ich weiter. Auf jeden Fall herzlichen Dank für deine Gedanken und alles Gute für euch und eure Zukunft.
Ich fand das auch ein schöner Zufall, dass wir hier getroffen haben, bestimmt. Ja, vielleicht arbeiten wir weiter zusammen in Zukunft. Viel Glück auf deinem Weg und danke.
Ja.
Tschüss.